Wie war das jetzt am Anfang 1923 oder wann?
Ja, dabei ist dann an 21 im Herbst ist ein paar Juren.
Ja.
Und da hat der Urversammlung im Brief. Der Bischof hat ihn noch geschickt für Kirchgutsbüro. Da war ein Turmol im Schüler, wie soll ich da niemand werden? Ich sagte, ja, die Schulterreise und dann geht er wieder.
Die werden morgen gerade wohl.
Das weiß ich auch, dass meine Verwandten immer gehofft haben, ich würde ein Priester werden, dieweil man eben zu der Zeit meiner Geburt zur Messe läutete.
Ein Priester werd ich nimmermehr. Das Leben des Walliser Humanisten Thomas Blatter. Eine Sendung von und mit Urs Wirtner. Vom Wert der Rückbesinnung.
Der Thomas Blatter ist weder ein geistlicher noch ein weltlicher Potentat. Er hat kein Amt ausgeübt, wegen dessen er in Geschichte gegangen wäre. Und trotzdem wissen wir über sein Leben heute mehr, was über nur so viele berühmte Zeitgenossen in der Schweiz im 16. Jahrhundert. Der Grund scheine Autobiografie, die er anno 1572 verfasst hat. Er hat als 73-Jähriger auf ein für die damalige Zeit ungewöhnliches Leben zurückschauen. Vom bitterarmen Verding und Geissbübe in den Walliserbergen hat er es zum Humanist und langjährigen Rektor vom Gymnasium auf Burg zu Basel gebracht. Seine Aufzeichnungen gelten heute als einzigartiges Dokument und Sittenbild aus der Zeit der Reformation.
Die große Zeitenwende der Reformation hat auch auf Schweizer Boden Gestalten von mächtiger Schlagkraft hervorgebracht, wie sie nur dort entstehen, wo ganze Zeitalter miteinander im Kampf liegen. Es lebt in ihnen ein neuer Glaube des Menschen und eine neue Gabe, diesen Glauben weithin sichtbar darzustellen. Die Porträtkunst jener Epoche bietet die Beweise dafür. Aber wenige Gesichter blicken von dort so lebendig und sprechend zu uns herüber wie das des Thomas Blatter, das nicht der Pinsel eines Malers, sondern seine eigene Schreibfeder verewigt hat. Jene Zeit des Umsturzes aller Dinge liebte die Lebenserzählung und schuf sich in ihr eine bezeichnende neue Form. Menschen aller Stände begannen damals, ihren Lebenslauf in Büchern zu beschreiben. Unter diesen ist das Selbstbildnis Thomas Blatters eines der schönsten und bedeutendsten geblieben.
Hat der Walter Musch einmal geschrieben. Oder Blatter-Fachmann, der Dr. Valentin Lötscher, stuft diese Autobiografie hoch ein.
Diese Lebensbeschreibung ist ein ganz einmaliges Werk, geschrieben in dem archaisch anmutenden Dialekt seiner Walliser Heimat, ohne jeden Gedanken an eine Veröffentlichung, sondern als ein privates Vermächtnis an seinen über alles geliebten Sohn und die Familie im weiteren Sinne, auch wohl für sich selbst, als Rückblick und Rechenschaftsbericht vor Gott, der alles wohl geleitet hatte.
Innerhalb von nur 16 Tagen, wie gesagt 1572, 10 Jahre vor seinem Tod, hat Thomas Blatter seine Lebenserinnerungen aufgezeichnet. Er müsse ihm so Felix, dem berühmten Stadtarzt von Basel, Menge Episoden aus seinem reichen Leben erzählt haben. Der war nämlich so fasziniert, dass er den Vater gebeten hat, das doch alles aufzuschreiben.
Dieweil du, lieber Sohn Felix, nun schon etliche Male von mir begehrt hast, ich solle mein Leben von Jugend an beschreiben, so kann ich dir das nicht abschlagen, sondern will, soweit es mir möglich ist, zu meinem Gedächtnis alles anzeigen, wie und von wem ich geboren und erzogen worden.
Die Autobiografie von Thomas Blatter hat auch heute, 400 Jahre nach seinem Tod, nichts von ihrer Faszination verloren. Sie ist lehrreich, unterhaltsam, spannend. Anhand von ihr gehen wir jetzt den wichtigsten Stationen von Thomas Blatters Leben ein bisschen nach. Aus Grund von der Verständlichkeit lesen wir Zitat mit wenigen Ausnahmen in einer schriftdeutschen Übertragung. Und noch eins, die Sendung muss fragmentarisch bleiben. 73 Lebensjahre lernt sich natürlich in anderthalb Stunden nicht ganz wiedergeben. Auf manches, was wir gerne eingegangen wollen, müssen wir also verzichten.
von Ziegen und zerschundenen Zehen.
Im 1491 ist der Thomas Platter zu Grächen im Oberwallis geboren. Ihren Namen hat die Familie vom Wieler zu Platten, was ihr Stammhaus bis 1674 gestanden ist. Der Vater hat er nicht gekannt. Der ist früher in der Gegend von Thun an der Pest gestorben. Mütter zu Amelie beschreibt er als eine tapfere, fromme, tüchtige, aber auch als eine reiche Frau. Sie hat bald nach dem Tod von ihrem Mann eine Umkehr geraten.
Bald danach heiratete die Mutter wieder. Sie nahm einen Mann, der hieß Heinzmann am Grund. Das ist ein Haus zwischen Visp und Stalden. Deshalb kamen die Kinder alle von ihr. Ich weiß nicht, wie viel ihrer eigentlich gewesen sind. Ich habe zwei Schwestern gekannt. Die eine starb in Entlebuch, wo sie geheiratet hatte, und hieß Elsbeth. Die andere hieß Christina und ist zu Stalden in Burgen an der Pest gestorben. Von meinen Brüdern habe ich drei gekannt. Einer hieß Simon, einer Hans und einer Joder. Simon und Hans sind im Kriege geblieben. Joder ist am Thunersee zu Oberhofen gestorben. Denn die Wucherer hatten unseren Vater so zugrunde gerichtet, dass meine Geschwister alle, sobald sie dazu imstande waren, dienen mussten. Und dieweil ich das Jüngste war, haben mich meine Basen, des Vaters Schwestern, jede eine Weile bei sich gehabt.
Das Schicksal von einem Verdingbüb hat Thomas früh zu spüren bekommen. Mit 6 Jahren hat er auf Eisten ins Saastal müssen, als Geisshirt zum Thomas anreden.
Und da ich noch so klein war, stießen mich, wenn ich den Stall auftat und nicht gleich zur Seite sprang, die Geißen nieder, liefen über mich hinweg, traten mir auf den Kopf, auf Ohren und Rücken, denn ich fiel meist auf das Gesicht. Wenn ich dann die Geißen über die Brücke der Visp trieb, liefen mir die ersten in die Kornecker. Jagte ich sie heraus, so liefen die anderen hinein. Da weinte ich dann und schrie. Denn ich wusste wohl, dass man mich abends dafür mit der Rute streichen würde.
Es erstaunt, an wie viele Episoden auch gerade aus der Kindheit der 73-jährige Thomas Platter sich noch mega besinnen. Dass man allerdings die Situationen, die er beim Geisshirt ein paar Mal nur knapp und wie er sieht, nur mit der Hilfe Gottes mit dem Leben davon gekommen ist, dass man die Situationen bei der Rückschau nicht entgangen sind, das allerdings erstaunt weniger.
Einstmals wollten wir, als wir gegessen hatten, mit flachen Steinen nach einem Ziele werfen. Da war auf einem hohen Schroffen oder Felsen ein ebener Platz. Wie nun einer nach dem anderen nach dem Ziele warf, stand einer vor mir, um zu werfen. Dem wollte ich nach rückwärts ausweichen, dass er mir den Stein nicht an den Kopf oder ins Antlitz schlüge. Dabei aber fiel ich hinterrücks den Felsen hinab. Die Hirten schrien alle, Jesus, Jesus, bis sie mich nicht mehr sahen, denn ich war unter den Felsen gefallen, dass sie mich nicht sehen konnten, und sie vermeinten, ich wäre tot gefallen. Bald aber stand ich wieder auf und ging an dem Felsen wieder zu ihnen hinauf. Da weinten sie, erstlich vor Kummer, dann aber vor Freuden. Ungefähr 6 Wochen danach fiel einem eine Geiß dort herab, wo ich gefallen war. Die fiel sich tot. Da hatte mich Gott wohl behütet.
Von Eiste ist er dann zurück auf Grächen gekommen. Trotz all der Gefahren hat er aber auch da wieder den Geiß müssen schauen. Er hat recht schwer durch müssen, ohne ein rechtes Heim, ohne Eltern, meistens Zeit sich selber überlassen.
Manches ist mir in Vergessenheit gekommen. Aber das weiß ich wohl, dass ich selten ganze Zehen gehabt habe, sondern meist angestoßene Hautfetzen und große Schrunden. Oft bin ich übel gefallen. Im Sommer war ich meist ohne Schuhe oder mit Holzschuhen bekleidet. Ich habe oft großen Durst gelitten. Meine Speise war am Morgen ein Roggenbrei. Käse und Roggenbrot gab man mir in einem Körblein mit, das ich auf dem Rücken trug. Zur Nacht aber gab's gekochte Käsmilch, doch von allem reichlich. Im Sommer schlief ich im Heu, im Winter auf einem Strohsack, so wie gemeiniglich die armen Hirtlein liegen, die bei den Bauern in den Einöden dienen.
Vom Betteln und Stehlen.
In der Zwischenzeit ist der Thomas 9-Jähriger gekommen. Das Problem des Schulpsych hat sich gestellt. Er hat ja selber Geistlicher werden. Die Zeichen dafür waren die Leute seiner Verwandten gesetzt. Einerseits Glocken, die bei seiner Geburt ganz zur Messe geleitet haben, und andererseits eine Aussage vom Bischof von Sitten, Kardinal Matthäus Schinner. Der soll nämlich bei einer Chrismik vom 3-jährigen Thomas zum Getty gesagt haben, aus dem Bub gäbe es einmal etwas Besonderes, sicher einen Geistlichen. So wäre es jetzt also an der Zeit gewesen, mit der Ausbildung anzufangen. Aber mit dem Schulpsych ist es in der Zeit so eine Sache gewesen. Das Schulwesen ist im Wallis im 16. Jahrhundert noch ziemlich in den Kinderschuhen gesteckt. Die Kenntnis von diesen speziellen Verhältnissen sind für das Verständnis vom weiteren Werdegang von Thomas Blatter notwendig. Der Dr. Alois Grichting, Professor am Kollegium Zbrigg, fasst das Wichtigste kurz zusammen.
Zur Zeit von Thomas Blatter hattest du im Wallis nicht gerade die besten Schüler gehabt. Die ältesten Walliser Schüler waren Zitto und im Kloster Samuris. Zitto hat es eure Stadtschule gegeben. Die Domschule von Zitto, die die Domherren regiert haben, war mit der Zeit eine richtige Landesschule gewesen, wo man hat können lernen lesen und schreiben und wo eure Rhetorik und Grammatik gelehrt worden ist. Auf dieser Landesschule haben die Bezirke oder Zehnten, die mit dem Bischof das Wallis regiert, grossen Einfluss gehabt. Schließlich mussten sie euch einen Teil vom Lohn vom Landesschulmeister zahlen. Die reichen Leute und die Adligen Herren haben aber ihre Kinder zum Teil von Privatlehrern schulen. Schlimm war es für die Armen und die einfachen Leute. Sie haben ihre Kinder meistens nicht in die Schule schicken. Da hat der Bischof den Pfarrherren befohlen, sie sollen euch Schule geben. So sind dann ein paar Pfarreien, Pfarrschulen entstanden. Geistliche Herren und eure Laien haben an einer solchen Schule die Bücher gelehrt lesen und schreiben. Die Schüler haben aber das Kanise auch noch lehren und Religion. Wer aber an einer Universität studieren wollte, musste ins Ausland gehen oder hat in der Ausserschweiz an einer reformierten Universität studiert. Für Thomas Blatter hat das Lehren schlecht angefangen. Seine Tante Franzi hat noch zum Pfarrer von Sani Glas und Pfarrer Antoni Blatter gebrungen. Der war früher Pfarrer zu Grächo. Er müsse ein recht beiges Mann sein. In seiner alten Sprache schreibt ist der Thomas Blatter, wie es mir damals Sani Glas gegangen ist.
Er schlug mich grusam übel, nahm mich vielmalen bei den Ohren und zog mich vom Herd auf, dass ich schrei wie ein Geiss am Messer stecket.
Das hat euch die Nachbüre aufgeregt. Was jeder Paulus Sommermatter, ein fahrender Student oder Scholar, der Thomas mit ihm wollte nach Deutschland nehmen, für noch hier in die Schule zu schicken, haben sie nicht lange gemacht. Sie haben Thomas etwas wenig Geld gegeben und noch so auf die grosse Reise geschickt. Ein fahrender Student wie der Paulus Sommermatter hat damals Bachand geheissen. Ein solcher Bachand hat sich einen oder ein paar junge Schüler zugetan, die für ihn mussten zu essen betteln oder manchmal auch stellen. Diesen Schüler haben Schitzu gesagt, der Bachand hätte sie lehren und ihnen helfen, wenn sie in der Not waren. Leider hat er aber fast immer die armen kleinen Buben ausgenutzt und vernachlässigt. Euer Thomas Platter war zuerst so ein armer Schütz.
Das Zusammenspannen mit dem Paulus Sommermatter hat für den Thomas den Anfang von 7 erlebnisreichen, schweren und strapaziösen Jahren bedeutet. Jahre, die sind gekennzeichnet waren durch Verzicht, durch Hunger, durch Kälte, aber auch durch rücksichtslose Ausnutzung und Demütigung. Schüler hat er in all diesen Jahren fast nur von aussen gesehen. Diese Wanderjahr, man könnte sie ganz so gut als Vagantenjahr bezeichnen, hat ihn kreuz und quer durch Deutschland geführt, vom Elsass bis nach Sachsen und Schlesien. Und das als zu Füss. Zuerst hat die Reise über Grimsle auf Zürich geführt. Von da sind sie jetzt 9. hoch mit dem Thomas als kleinstem von den 3 Schützen auf Meissen gezogen. Wie die anderen Schützen hat also er von jetzt weg für den Unterhalt von seinem Bachant müssen schauen. Die einzige Möglichkeit war, wie schon gesagt, Betteln und Stellen. Meistens mussten dann ein paar Hennen oder Gänse daran glauben. Also hat man diese fahrenden Schüler natürlich nie gerne gesehen, auftauchen. Die weiten Füßmärsche haben dem knapp 10-jährigen Thomas natürlich auch zu arbeiten gemacht. Wenn er Familie fast zusammengestützt ist, hat man den Paulus mit der Grätze über die Beine gegeben. Ob mega oder nicht, er hätte weiter schönen. Und ungefährlich war das vergangene Leben auch nicht.
Ein andermal kam ein Räuber auf uns zu in einem Wald, 11 Meilen diesseits Nürnberg. Da waren wir alle beieinander. Der wollte alsbald mit unseren Bachanten spielen, um uns aufzuhalten, bis dass seine Gesellen zusammenkämen. Wir hatten aber einen gar redlichen Gesellen mit Namen Antoni Schallbetter aus dem Visperzehnten in Wallis. Der fürchtete ihrer 4 oder 5 nicht. Der drohte dem Räuber, er solle sich von uns machen. Das tat er. Nun war es so spät, dass wir bloß in das nächste Dorf kommen konnten. Es waren dort 2 Herbergen, sonst wenig Häuser. Als wir in die eine kamen, war der Räuber vor uns da und andere mehr, ohne Zweifel seine Gesellen. Da wollten wir nicht dableiben und gingen in die andere Herberge. Bald aber kamen sie auch dorthin. Als man nun zu Nacht gegessen hatte, war man im Hause so beschäftigt, dass man uns kleinen Buben nichts geben wollte, denn wir saßen bei der Mahlzeit niemals mit zu Tische. Man wollte uns auch kein Bett geben, sondern wir mussten im Rossstall liegen. Als man aber die Großen zu Bette führte, sprach Antoni zum Wirt: »Wirt, mich dünkt, du hast seltsame Gäste und bist selbst nicht viel besser. Ich sage dir, Wirt, lege uns, dass wir sicher sind, oder wir werden dir ein Wesen machen, dass dir das Haus zu enge werden soll.« Als man sie nun zu Bette geführt hatte, während ich und die anderen kleinen Buben ungegessen im Rossstall lagen, waren in der Nacht etliche, vielleicht der Wirt selber, vor die Kammertür gekommen und hatten wollen aufschließen. Da hatte Antonius inwendig eine Schraube vor das Schloss gemacht, das Bett an die Tür gerückt und ein Licht angeschlagen, denn er hatte immer Wachskerzen bei sich. Schnell weckte er die anderen Gesellen auf. Wie das die Schelmen hörten, wichen sie davon. Am Morgen fanden wir weder Wirt noch Knecht. Wir Buben waren auch froh, dass uns im Stall nichts geschehen war. Nachdem wir wohl eine Meile gegangen waren, kamen wir zu Leuten, die, als sie hörten, wo wir die Nacht gewesen waren, sich verwunderten, dass wir nicht alle ermordet waren, denn fast das ganze Dorf war der Mörderei beargwöhnt.
Von Nürnberg hat sie den Weg über Naumburg auf Halle, dann auf Dresden und schließlich auf Breslau im Schlesischen geführt. Da haben sie sich längere Zeit niedergelassen. Wie gerade das Beispiel Breslau zeigt, müsste sie derzeit das Vergangentum von fahrenden Schülern ungeheure Ausmaß angenommen haben. Der Thomas schreibt nämlich, er sehe sich gleichzeitig allein in der Stadt ein paar tausend Bachanten und Schützen aufgehalten und gelebt haben alle nur vom Betteln. So mit Bachanten sind sogar schon seit 20 bis 30 Jahren da. Der Thomas hat hier beim Heischen recht Erfolg gehabt, weil er so klein, aber auch weil er Schweizer war. Die haben wir nämlich in Breslau recht gerne gehabt. Zu essen haben sie hier also genügt gehabt. Die Schützen aber sind trotz allem ungeheuer vernachlässigt gewesen.
Den Winter lagen die Schützen auf dem Fußboden in der Schule. Die Bacchanten aber in den Kämmerlein, deren zu St. Elisabeth etliche hundert waren. Den Sommer aber, wenn es heiß war, lagen wir auf dem Kirchhof, trugen Gras zusammen und lagen darin wie die Säue auf der Streu. Wenn es aber regnete, liefen wir in die Schule, und wenn ein Gewitter war, so sangen wir schier die ganze Nacht Responsorien und anderes mit dem Subkantor. Zuweilen gingen wir im Sommer nach dem Abendessen in die Bierhäuser, um Bier zu heischen. Da gaben uns die trunkenen Polackenbauern Bier, dass ich oft, ohne es zu wissen, so voll geworden bin, dass ich nicht wieder habe zur Schule kommen können, obschon ich nur ungefähr einen Steinwurf weit davon entfernt war. Summa, da war Nahrung genug, aber man studierte nicht viel.
Z Breslau hat ihm Thomas eine grosse Chance gewartet. Einer von den berühmten Handelsherren Fugger hat ihn nämlich als so in seinem Haus aufnehmen. Der Thomas hätte gerne zugesehen. Da dagegen hat sich aber der Paulus Sommermatter gewehrt. Und so sind sie um weitergezogen. Dresden und München sind die nächsten Stationen gewesen. Da haben sie sich wieder mehr schlecht war recht durchgeschlagen. So sind sie schliesslich nach 5 Jahren zuerst mal wieder ins Wallis auf Grächen zurückgekommen. Sie haben es aber auch da nicht lange ausgehalten. Bald sind sie wieder los. Diesmal war das Ziel Ulm. Geändert hat sich allerdings nichts. Der Thomas hat hier praktisch nie eine Schulstube von innen gesehen. Lesen hat er jetzt mit 15 Jahren noch nicht kennen, aber im Betteln war der Meister.
Ich hatte das Schmeicheln und Betteln wohl gelernt. Dazu hatten mich die Bacchanten von Anfang an gebraucht. Aber zur Schule hatten sie mich nicht angehalten und ich hatte noch nicht lesen gelernt. Da ich selten in die Schule ging und während der Schulzeit mit dem Tuch umherging, habe ich großen Hunger gelitten, denn alles, was ich erhielt, brachte ich den Bacchanten. Ich wagte nicht, auch nur ein Bisslein zu essen, denn ich fürchtete das Streichen. Paulus hatte einen anderen Bacchanten zu sich genommen, der hieß Achatius. Er war von Mainz. Ihnen mussten ich und mein Gesell Hildebrand präsentieren, aber mein Gesell aß schier alles selber. Da gingen sie ihm auf der Gasse nach, dass sie ihn essend fänden. Oder sie hießen ihn den Mund mit Wasser ausspülen, dass sie sähen, ob er etwas gegessen hätte. Dann warfen sie ihn in ein Bett, legten ihm ein Kissen auf den Kopf, dass er nicht schreien konnte, und beide Bacchanten schlugen ihn, bis sie nicht mehr konnten. Darum fürchtete ich mich und brachte alles heim. Sie hatten oft so viel Brot, dass es grau wurde. Da schnitten sie dann auswendig das Graue ab und gaben es uns zu essen. Auch habe ich oft übel gefroren, weil ich manchmal bis um Mitternacht in der Finsternis umhergehen und um Brot singen musste.
Die Distanzen, die die Schüler zu Füssen zurückgelegt haben, müssen denen heute fast unglücklich an. Erinnern wir uns nur mal kurz an die Strecke, die der Thomas Platter bis jetzt hinter sich gehabt hat. Grächen, Zürich, Meissen, Nürnberg, Halle, Dresden, Breslau, Dresden, München, Grächen und Ulm. Und von da ist er um weitergegangen. Wieder auf München, zurück auf Ulm, schnell ins Wallis und zurück auf München. Das allerdings war dort die letzte Station, die das Zwiegespann Paulus Sommermatter und Thomas Platter zusammen erlebt haben. Der 17-jährige Thomas hat endgültig genug vom Umeinanderfagabundieren, vom Betteln. Er hat endlich einmal selber regelmässig in die Schule wollen. Also ist er dann einen guten Tag an Paulus weggelaufen. Der ist mir einen Schutz nah, hat ihn fast wieder erwischt. Der ist aber dem Thomas doch noch gelungen, sich über Passau, Ulm und Konstanz auf Zürich durchzuschlagen. Da hat er sich wieder mit einem Walliser Landsmann, einem Antonius Fenitz, zusammengetan. Sie haben beide eine gute Schule gesucht. So sind sie über Straßburg auf Schlittstadt zum Johannes Sapidus gekommen.
Das war die erste Schule, da mich deuchte, dass es recht zuging. Zu der Zeit gingen die Studien und Sprachen auf. Es war in dem Jahre des Reichstags zu Worms. Sapidus hatte einmal 900 Schüler, etliche seien gelehrte Gesellen. Als ich nun in die Schule kam, konnte ich nichts, nicht einmal den Donat lesen und war doch schon 18 Jahre alt. Ich setzte mich unter die kleinen Kinder, war aber wie eine Glockenne unter den Hühnlein. Eines Tages las Sapidus die Namen seiner Schüler. Er sprach: Ich habe viele Barbara Nomina. Ich muss sie einmal ein wenig lateinisch machen. Hernach las er's wieder. Da hatte er mich aufgeschrieben, Thomas Platerus, und meinen Gesellen Antonius Venetus, und sprach: Wer sind die zwei? Da wir aufstanden, sprach er: Pfui dich! Sind das so zwei räudige Schützen und haben so hübsche Namen? Als wir vom Herbst bis auf Pfingsten dagewesen waren und noch immer mehr Schüler von allen Seiten herzureisten, konnte ich uns nicht mehr gut ernähren. Wir zogen also hinweg gen Solothurn. Da war eine ziemlich gute Schule, auch bessere Nahrung. Aber man musste so gar lange in der Kirche stecken und so viele Zeit versäumen, dass wir heimzogen.
Glauben an das Neue.
Zu Grächen ist der Thomas Platter nicht lang geblieben. Der Drang weiter zu studieren hat man um auf Zürich geführt. Sein Berufsziel war da immer noch gewesen, Priester zu werden.
Damals hatte ich noch im Sinne, Priester zu werden. Ich wollte fromm sein, mein Amt treulich versehen und meinen Altar fein aufputzen. Als aber Meister Ulrich Zwingli streng dawider predigte, zweifelte ich, je länger, je mehr. Ich betete viel, fast mehr, als mir lieb war. Ich hatte auch meine Heiligen und Schutzpatrone, zu denen ich betete, zu jeglichem in Sonderheit. Zu unserer Frauen, dass sie bei ihrem Kinde meine Fürsprecherin sein wolle. Zu St. Katharinen, dass sie mir hülfe, dass ich gelehrt würde. Zu St. Barbara, dass ich nicht ohne Sakrament stürbe. Zu St. Peter, dass er mir den Himmel auftäte. Ich bin 6-mal zu einsiedeln gewesen von Zürich aus mit Kreuzen und habe fleißig gebeichtet. Ich habe oft mit meinen Gesellen für das Papsttum gekämpft, bis einmal Magister Ulrich Zwingli bei der Sellnauer Kirchweih predigte über das Evangelium: Ich bin ein guter Hirte. Das legte er so streng aus, dass ich wähnte, es zöge mich einer bei dem Haare in die Höhe. Er lehrte auch, wie Gott das Blut der verlorenen Schäflein würde von den Händen der Hirten fordern, die an ihrem Verderben schuldig wären. Da gedachte ich, steht es so, dann ade, Pfaffenwerk. Ein Priester werde ich nimmer mehr. Ich fuhr jedoch in meinen Studien fort, fing damals auch an, wieder meine Gesellen zu disputieren, ging fleißig zur Predigt und hörte meinen Lehrer Mykonius gern.
Das Zitat erinnert uns an die Situation in Zürich im Jahr 1524. Das war im ganzen Prozess von der Reformation ein Zwischenstadium gewesen. Der Zwiespalt von Zürich zeigt sich da auch im Thomas Platter selber. Der strenggläubige Oberwalliser Katholik Platter ist in Zürich immer mehr in den Sog von der Reformation geraten. Immer mehr ist er mit den neuen religiösen Ideen konfrontiert gekommen. Der Mykonius, sein verehrter Lehrer, hat sich schon ganz am Anfang zur Reformation bekannt. Diese Begegnung mit der Reformation ist das zentrale Erlebnis geblieben im Leben von Thomas Platter. Es hat mir den Weg gezeigt für die weitere Zukunft. Für das besser zu verstehen, haben wir den Dr. Fritz Büsser, Professor an der Universität Zürich, gebeten, uns die Zusammenhänge kurz darzulegen.
Im Jahr 1523 haben zwei Disputationen stattgefunden. Der erste hat dem Zwingli zurechtgegeben, mit seiner Predigt vom Evangelium weiterzufahren. Der zweite, im Oktober 23, ist grundsätzlich beschlossen worden, Bilder abzuschaffen und Messe abzuschaffen. 24 sind die Beschlüsse aber noch nicht durchgeführt worden gewesen. Sie sind erst 25 ausgeführt worden. Der Zwingli, so sagt der Platter, heige dort predigt über das Evangelium, ich bin ein guter Hirte. Der Predigt gehört in grössere Zusammenhänge. Das erste Mal in einer Predigtreihe von Zwingli, die er im Jahr 1524 über das Johannes-Evangelium geführt hat. Wichtiger dürfte aber ein zweiter Zusammenhang sein. An der zweiten Zürcher Disputation hat der Zwingli eine Predigt gehalten mit dem Titel «Der Hirt». In dieser Predigt hat der Zwingli ein Bild von einem guten Pfarrer entworfen. In zwei Teilen hat er zuerst gesagt, was ein guter Pfarrer ist und nachher, was ein schlechter ist. Wichtiger ist natürlich das Positive. Was hat ein Pfarrer zu tun? Im Mittelpunkt steht für eine Predigt. Und im Mittelpunkt von der Predigt, so wie es der Zwingli gesehen hat, steht die Aufforderung, Christus nachzufolgen, das Kreuz zu tragen, das heisst, ab Vergebung zu glauben, vor allem aber seinen ganzen Trost und seine ganze Zuversicht auf Gott zu setzen. Es heisst dann auch, Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Es heisst Kampf gegen die Laster. Der Zwingli hat dort vor allem an öffentliche Laster gedacht, einerseits von der gewöhnlichen Bevölkerung, andererseits dann aber auch von den Priestern, von den Angehörigen von der Kirche im engeren Sinn. Im Zentrum ist eigentlich gestanden, dass Christus soll das Vorbild sein, auch für den Pfarrer. Unter einem falschen Hirt hat er natürlich das Gegenteil von all dem verstanden. Er hat aber auch an all die geldgierigen und ungebildeten Pfarrer gedacht, die sittlich fragwürdigen Leute, die dort Predigt bzw. Messe gelesen haben. Ich möchte jetzt noch einmal kurz zurückkommen auf die Schule. Wir haben gehört, dass der Platter beim Mykonius in die Schule gegangen sei. Der Platter hat die Latinschule in Zürich besucht. Und das erinnert natürlich ganz allgemein zuerst einmal an Humanismus. Man hat wieder angefangen, die alten Sprachen zu studieren. Man hat auch als Humanist schon daran gedacht, Verhältnisse in der Kirche und in der Gesellschaft von Due zu verbessern. Der Entschluss von Platter für die Reformation war gefährlich. Warum? Er schreibt selber:
Der Zwingli hat mich auch oft gebraucht, ebenso Mykonius und andere, die mich mit Briefen an die Liebhaber der Wahrheit schickten, bei welchen Botschaften ich oft Leib und Leben mit Freuden gewagt habe, damit die Lehre der Wahrheit ausgebreitet würde. Ich bin auch etliche Male kaum davon gekommen.
Ich habe gesagt, der Entschluss von Platter für die Reformation sei gefährlich gewesen. Das gilt besonders für den Dienst, wo der Platter der Reformation während der Badener Disputation geleistet hat. Die Disputation hat im Jahr 1526 stattgefunden. Es war notwendig gewesen, weil die kirchlichen Neuerungen in Zürich nicht allen Eidgenossen gefallen haben. Die meisten haben der Zwingli zwar zuerst als Gegner der Solldienste kennengelernt, besonders auch als Gegner der Solldienste und vom Bündnis mit Frankreich. Bald haben dann aber die kirchlichen Reformen in Zürich zu einer Vergrößerung der Spannungen geführt, ja zu einer eigentlichen Spaltung. Schon im Jahr 1524 hat es zwischen Zürich einerseits und den inneren Orten einen Graben gegeben. In dieser Situation hat dann ein bekannter katholischer Theologe aus Deutschland, der Dr. Johannes Eck aus Ingolstadt, den Vorschlag gemacht, vor der eidgenössischen Tagsatzung mit dem Zwingli über Glaubensfragen zu disputieren, wenn er ausdrücklich bemerkt hat, aufgrund von der Heiligen Schrift. Der Eck hat für die Disputation Thesen aufgestellt. In erster Linie sollte über die katholische Messe geredet werden. Dann auch von den Heiligen und von den Bildern in der Kirche, von der Erbsünde und von der Taufe. Die Auswahl war geschickt. Der Eck hat gewusst, dass es gerade in der Frage der Messe, im Mittelpunkt, im eigentlichen Zentrum des katholischen Gottesdienstes, das war nicht Predigt, sondern eben die Messe, zwischen dem Zwingli und dem deutschen Reformator, Martin Luther, schon durch Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Meinungsverschiedenheiten, die ja schließlich auch zu einer Spaltung der reformatorischen Bewegung geführt haben. So hat der Eck spekuliert, er kann sie dann gegeneinander ausspielen und gleichzeitig zeigen, dass der Zwingli wie der Luther ein Ketzer sei. Um es kurz zu machen, der Zwingli und Zürich haben die Teilnahme abgelehnt. Einmal, weil das Resultat zum Vornherein festgestanden hat. Die Anhänger von Rom würden nicht aufgrund der Bibel, die hier als Richter versagen müsste gegen den Zwingli sein, sondern aufgrund der päpstlichen Rechte. Dazu ist der Zwingli aufgrund von Mandaten der katholischen Orte Luzern, Uri, Schweiz, Oben Nidwalden, Zug und Freiburg schon längst zu einem Ketzer verurteilt gewesen. Schließlich hat es aber auch der Disputation selber, der ist vom 19. Mai bis zum 8. Juni 26 gegangen, auf der Seite vom Eck 71 Vertreter gegeben, auf der anderen Seite nur 31 Reformierte. Aber nicht nur das Resultat ist zum Vornherein festgestanden. Auch Zwingli, sein Leben, war gefährdet. Der Zwingli ist, wie schon angetönt, dem Luther gleichgestellt worden und sollte, wie der Text dann sagt, ohne jede weitere Erklärung in Bann gelegt, aus der allgemeinen Kirche ausgestoßen und abgesondert werden. Für einen von der allgemeinen christlichen Kirche Verdammten gehalten werden. Was hat der Platter mit all dem zu tun? Wie schon gesagt, der Zwingli ist nicht auf Baden gegangen. In der Disputation haben der reformierte Standpunkt der Reformatoren von Basel und Bern, der Johannes Ökel am Bad und der Berchtold Haller vertreten. Um den Zwingli in Zürich auf dem Laufenden zu halten und umgekehrt dem Zwingli seine Meinung nach Baden zu übermitteln, hat der Platter nun in dieser Zeit als Bot dienet. Über eine Distanz von ca. 20 Kilometer ist er hin und her gelaufen.
Da waren unser zwei, ich und noch einer, der war von Winterthur, hieß Hieronymus Zimmermann. Wir trugen fast einen Tag um den anderen des Studiosus und Doktor Ökolompadios und anderer Freunde Niederschriften dem Zwingli zu, damit sie in Zürich wüssten, was zu Baden verhandelt wurde. Und wenn man mich fragte, womit gehst du um? Denn unter allen Toren waren Hüter mit Harnischen. So sagte ich trage Hühner zum Verkauf. Denn zu Zürich gab man mir Hühner. Die trug ich zu den Bädern und gab sie, wem man's mich hieß. Was mein Gesell sagte, weiß ich nicht. Aber die Hüter wunderten sich, woher ich so oft die Hühner bekam.
Die Szene, der Platter als Hühnerträger, ist übrigens auf der Zwingli-Tür im Grossmünster dargestellt. Der Platter ist auch nach der Badener Disputation zu Zürich geblieben. Er hat da weiter studiert, hat gleichzeitig allerdings auch schon die Möglichkeit gehabt, als Lehrer von noch Jüngeren tätig zu sein. Er hat im Haus von Myconius gelebt. Da hat er mit jüngeren Schülern geübt, hat sich aber selber gleichzeitig in den alten Sprachen seine Kenntnisse erweitert. Er hat dort unter anderem einen der grossen späteren Zürcher Gelehrten kennengelernt, der Theodor Bibliander. Für seine Hebräischkenntnis hat er auch eine hebräische Bibel bekommen. Und schon als hebräischer Lehrer hat er dann etwa ein halbes Jahr lang drei zum Teil ältere Pfarrer im Säuleamt im Hebräischen unterrichtet. Im Vordergrund sind aber die eigenen Sprachstudien gestanden.
Nun hatte ich keine Not mehr, als dass ich mich schier zerarbeitete mit Studieren. Ich wollte Lateinisch, Griechisch und Hebräisch zugleich studieren, habe manche Nacht wenig geschlafen, sondern mich wieder den Schlaf jämmerlich zermartert, habe oft kaltes Wasser in den Mund genommen, auch rohe Rüben oder Sand, dass, wenn ich einschläfe, ich mit den Zähnen darauf stieße.
Von der Wertschätzung des Handwerks.
Unter dem Eindruck von der Englischlehre war das Kapitel Priester für den Thomas Platter erledigt gewesen. Er hat aber weiter studiert, vor allem die alten Sprachen, wie wir gerade gehört haben, und das meiste als Autodidakt. Der Einfluss von Zwingli ist aber noch weitergegangen.
Da hörte ich oft Predigen: Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und wie Gott die Handarbeit segne und man alle Studenten als Pfaffen schelte. Auch Magister Ulrich Zwingli sagte, man solle die Buben zur Arbeit erziehen. Es gäbe sonst zu viel Pfaffen. So ließen denn viele allenthalben von den Studien.
Die Wertschätzung vom Handwerk durch den Ulrich Zwingli hat sich der Thomas Platter zu Herzen genommen. Er hat sich für den Seilerberuf entschieden. Beim Rudolf Golinus hat er die Lehre angefangen, ist aber auf Basel gezogen zum Seilermeister Hans Stählin. Da hat er eine harte Lehrzeit durchgemacht. Aber zu studieren hat er trotzdem nicht lassen. So wie er in Zürich der Homer und der Pindar studiert hat, so intensiv hat er sich hier in Basel mit dem Plautus auseinandergesetzt. In jeder freien Minute hat er gelesen, siehe sogar unter der Arbeit, bis ihn der Meister einmal verwitscht hat.
Potz Marter, willst du studieren, so gehe dem nach, oder aber gehe dem anderen Handwerk nach. Ist es nicht genug, dass ich dir die Nacht zu lesen erlaube und am Feiertag? Musst du auch im Drehen noch lesen?
Mit dem Batzen, den er pro Woche als Seilerbursch verdient hat, hat sich der Platter Kerzen gekauft, für eine Nacht zu lesen. Studenten und Gelehrte, so öder berühmt Humanist Erasmus von Rotterdam, hat immer wieder versucht zu überreden, das Seilerhandwerk aufzugeben und Sprachen zu unterrichten. Er hat aber mit seiner Lehre wollen weiterfahren. Allerdings hat er vom Meister pro Tag eine Stunde frei bekommen. Der Dr. Operinus hat Thomas nämlich gebeten und ihn schliesslich auch überreden können, im Hebräisch Unterricht zu geben. Als der Platter aber das erste Mal zum Operinus gekommen ist, sind anstatt ihnen ihre 18 gelehrte Gesellen gesessen.
Da ich die Gesellen sah, wollte ich davonlaufen. Aber Dr. Operinus sagte, flieh nicht, das sind auch gute Gesellen. Ich schämte mich aber in meinem Seilerschürzlein. Doch ließ ich mich bereden und fing an, ihnen die Grammatik von Dr. Münsterus zu lesen. Der war noch nicht gen Basel gekommen. Ich las ihnen auch den Propheten Jonas, so gut ich konnte.
Zugunsten vom Seilerhandwerk hat der Thomas Platter zu der Zeit auf ein einmaliges Angebot vom französischen Hof verzichtet. Aber er ist zu Basel geblieben, bis sein Meister das Aufgebot hat bekommen, in einen Kappelerkrieg zu ziehen. Wie ein Knecht hat er mir da freiwillig der Harnisch auf Kappel nachtritt. Da war er also Augenzeuger von einem geschichtlichen Ereignis. Der Professor Büsser fasst die Episode zusammen.
Wie Sie alle wissen, hat der Vorgang von der Reformation in der Eidgenossenschaft zu einer Spaltung in zwei Lager geführt. Auf der einen Seite sind die inneren, die ländlichen Orte gestanden, auf der anderen Seite die Städte, das heisst neben Zürich nach der Berner Disputation. Gegensätze, ich denke auch an neue innenpolitische Gegensätze, nach was für Vorstellungen zum Beispiel die Reformation könnte verbreitet werden, den gemeinen Herrschaften. Ich denke an Gegensätze aber auch in der Aussenpolitik, an Bündnis von beiden Partien mit ausländischen Mächten oder Städten. Das alles hat schließlich zum Krieg geführt, oder besser zu den zwei Kappeler Kriegen. Während der erste von diesen Kriegen 1529 eigentlich gar nicht stattgefunden hat, sondern mit einem Frieden, oder besser gesagt, mit einem Waffenstillstand geendet hat, hat dann der Zweite Krieg zu einer gewaltigen Niederlage der Zürcher geführt. Es macht jetzt gerade den Reiz von der Lebensbeschreibung vom Platter aus, dass er berichtet, wie er als gewöhnlicher junger Mann diesen Krieg erlebt hat. Im ersten ist er sogar in einem besonders spannenden Moment Augenzeuge gewesen. Nicht bei der bekannten Kappeler Milchsuppe, von der Chronisten gerne erzählen. Wichtiger und interessanter ist, dass er dabei war bei den Schiedsverhandlungen im Kloster zu Kappel, wo der Glarner Landamme Ebli ein besonders wichtiges Dokument, nämlich der Bündnisvertrag der katholischen Orte mit Österreich, wo an Zürich ausgeliefert werden sollte, eigenhändig abeinander geschnitten hat.
Der Ammann von Glarus nahm den Brief, denn der war allweg der erste Schiedsmann gewesen. Der gab den Brief einem Schreiber, der ihn öffnete. Der Brief war furchtbar breit und lang, dergleichen ich nie gesehen habe. Und ich meine, es seien 9 Siegel gewesen, ein großes, das war von Gold. Da fing der Schreiber an und las eine lange Vorrede mit den Titeln, wie man sie zu Basel am St. Johannistag liest, auf dem Platz. Danach auch die 5 Orte, wie sie mit ihren Titeln in den Briefen genannt werden. Die hätten einen Bund gemacht und so weiter. Da schlug der Ammann die Hand auf den Brief und sagte, es ist genug. Da schrie einer hinter mir, es war ohne Zweifel ein Züricher, läse man den Brief aus, so hörte man, mit was für Verräterei sie mit uns haben umgehen wollen. Zudem kehrte sich der Ammann und sprach, wie, auslesen? Eher müsst ihr mich zu kleinen Stücken zerhauen, ehe ich das wollte zulassen. Damit legte er den Brief zusammen und sprach, ihr seid leider schon allzu sehr übereinander verbittert, nahm ein Messerlein, löste zuerst die Siegel ab, schnitt darauf den Brief zu langen Streifen und dann in kleine Stücklein und gab sie dem Schreiber in ein Barettlein, dass er sie in das Feuer werfe. Wo die Siegel hinkamen, weiß ich nicht.
Thank you.
von der Toleranz.
Mit dem Kappelerkrieg ist das Blatter Seilerlehre zu Ende gegangen. Er ist Stüm um auf Zürich und hat auch da weiter studiert. Auf Wunsch von seinem Lehrer Mykonius hat er dem seine Magd Danna Dietschik geraten. Sie haben sich dem Wallis niederlassen und sind dann so zu Füß bei grösster Kälte über Luzern, ins Haslital und über Grimsel ins Gums und von da auf Fischb. Er hat da als selbstständiger Seiler gearbeitet. Nebenbei hat er aber auch noch eine eigene Schule geführt, die gut ist besüchtig war. Das Leben im Wallis ist ihm als Neugläubiger aber nicht leicht gefallen.
Es ging uns nun gar wohl. Wir erhielten mit frommer Leute Hilfe so viel, dass wir keinen Mangel hatten. Und mein Weib war gern da. Die Geistlichen aber waren mir nicht alle wohlgesinnt, wiewohl sie mir auch Gutes taten und mich oft zu Gaste luden, damit ich mich der Lutherei nicht zu viel annehme. Als ich aber musste in die Kirche gehen und helfen, Messe singen, war es mir beschwerlich, wieder mein Gewissen dabei zu sein und nicht allezeit frei reden zu dürfen, wie es mir ums Herz war. Ich bedachte, wie ich's machte, dass ich wieder herauskäme. Ich ging in Zürich, mich mit dem Vater Mykonius zu beraten. Der riet mir, ich sollte weggehen, denn ich hatte auch etwas Hoffnung auf Basel zu einer Stelle.
An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wie weit oder ob überhaupt das reformatorische Gläubensgut ins Wallis vordrungen ist. Der Dr. Alois Grichting.
Der Thomas Blatter war aber damals nicht der einzige Walliser, der zum reformierten Glauben ist übergetreten. Die Reformation hat im Wallis einen Haufen Freunden gehabt. Es ist allerdings schwer zu sagen, wenn man zuerst mal im Wallis von der Reformation geredet hat. Im Wallis hat sich nicht in erster Linie das einfache Volk für die niveau-religiöse Ideen begeistert. Es sind eher die besseren Familien, die zum Niveau-Glauben sind gegangen. Sie haben zusammen mit dem Bischof zu Wallis regiert. Die Reformation ist also im Wallis von oben an nach unten an und nicht wie in der grossen Stadt von unten an nach oben an gegangen. Die grossen Herren, die sich als Vertreter vom Volk haben uns gegeben, haben eigentlich den Bischof von seiner politischen Machtstellung vertrieben. Man hat im Wallis die Reformation aber nicht durch einen einfachen Landratsbeschluss einführen. Die Stellung der sieben oberen Zehnten war viel stärker. Die Zehnten haben als eigene Staaten selber gesagt, was es im Wallis gab. Kein Zehnte und keine Gemeinde hat einen Beschluss von der Regierung, einen Landratsbeschluss, annehmen. Das war auch in Glaubenssachen so. Die Auseinandersetzung mit den neuen Ideen war aber nicht ab und klein. Gerade in der ersten Zeit hatten die Reformierten ziemlich viel Spielraum. Der Bischof von Sitto, damals noch der Kardinal Schinner, ist vielen vorgegangen, weil er sich mit europäischer Politik befasst. Der Landrat hatte aber schon 1524 und auch 1525 Beschlüsse gegen die Reformierten gefasst. Die haben nur wenig genützt. Immer wieder haben die Söhne von besseren Familien an den reformierten Universitäten studiert. Der Landrat hat darum gemeint, man sollte zum Schutz vom alten Glauben die Landesschule in Sitto verbessern. Das ist aber letztens rausgekommen. Meistens haben die Leiter der Schule, die Landesschulmeister, wie man gesagt hat, eher für die Reformation geschafft. Durch Thomas Blatter hat man das Amt vom Landesschulmeister zweimal angetreten.
Thank you.
von der Verlockung des Geldes.
Seine Frau, die Anni, über die wir in der ganzen Lebensbeschreibung, wie auch über die Jüngere, nur sehr wenig vernehmend, wie ich gerne im Wallis bleiben. In der Zwischenzeit hat sie nämlich das erste Schüngi, das Margretlein, geboren. Der Thomas aber hat den Rat von Mykonius befolgt. Er hat das Wiege mit dem Jüngi am RF auf den Rücken gebunden und so sind sie zu Füße über Zürich auf Basel gezogen. Da hat er beim Dr. Operinus eine Stelle als Hilfslehrer an einer Schule auf Burg bekommen, hat aber nebenbei auch da wieder weiter studiert. Bald darauf hat er sich mit seiner Frau als Diener-Ehepaar beim Leibarzt vom Bischof von Basel, dem Dr. Johannes Epiphanius, verdungen. Da ist mir aber sein Töchterli, das Margretlein, kaum hätte es laufen können, an der Pest gestorben. Die Anne und der Thomas sind dann wieder auf Zürich. Da ist gerade der zweite Schappelenkrieg ausgebrochen. Als die Nachricht von der Niederlage von einer Reformierten zu Zürich ist gemeldet gekommen, hat der Platter im Haus von Mykonius einen Hellebart und ein Schwert ergriffen und ist mit einem Haufen anderen Stadtleuten auf den Albis gezogen, für da einem Find zu begegnen. Dazu ist er aber schliesslich Nico. In der Schlacht haben bekanntlich der Ulrich Zwingli einen Haufen Ehrenmänner und Bürger von Zürich das Leben verloren. In dem Zusammenhang wollen wir hier auf etwas hinweisen, was nicht in der Lebensbeschreibung von Platter steht, und aus dem Grund auch ziemlich unbekannt dürfte sein. Es zeichnet auf eindrückliche Art und Weise nochmals Platters Einstellung gegenüber der alten Kirche und gegenüber der Zürcher Reformation, der Professor Büsser.
Wir haben gehört, dass der Platter noch zu Zürich die Heiligen verehrt hat. Wenn ein Überbleibsel aus dieser Zeit wirkt eine Legende, nach der in der Schlacht von Kappel einem Zwingli sein Herz aufersehrt soll bleiben sein, und von Freunden wie eine Reliquie aufbewahrt wurde. Der Mykonius, der Lehrer vom Platter zu Zürich, war der erste Biograf des Zwingli. Und in dieser Biografie schreibt er dann auch wörtlich über die Schlacht von Kappel.
Nach dem Abzug der Feinde nach 3 Tagen nahen sich Freunde Zwinglis, ob sie noch irgendein Überbleibsel von ihm fänden. Und siehe, das Herz, wunderbar zu sagen, findet sich mitten in der Asche, ganz und unversehrt. Die guten Leute staunten, stellten zwar ein Wunder fest, verstanden es aber nicht. Darum überließen sie es Gott, was es damit auf sich hätte. Doch freuten sie sich sehr, wie wenn sie jetzt auf übernatürliche Weise von der Lauterkeit des Herzens dieses Mannes eine erhöhte Gewissheit empfangen hätten. Bald darauf kam ein mir gut bekannter, ja sogar eng vertrauter Mann und fragte, ob ich einen Teil des Zwingli-Herzens sehen möchte, das er in einer Kapsel bei sich trage.
Was hat das mit dem Platter zu tun? Es scheint, dass der Bekannte mit dem Mykonius eng vertraute Mann, wo das Herz vom Zwingli soll aufbewahrt haben, niemand anders als der Platter war. Es handelt sich da um eine der verschiedenen Reformationslegenden.
Der Tod von Zwingli und die Niederlage von einer Reformierten im Zweiten Kappelenkrieg 1531 war Grund für den Platter, mit seiner Frau Zürich zu verlassen. Zu Basel hat er sich als 32-Jähriger endgültig niedergelassen. Er hat bald schon das Bürgerrecht bekommen und ist hier in Zunft zum Bären aufgenommen. Was das Domizil betrifft, hat er also endlich Ruhe gehabt. Beruflich aber hat er nur manches erleben. Zuerst hat er am Pädagogium Griechisch unterrichtet, hat sich aber nebenbei am Kollegium wieder weitergebildet. Auf Anfrage vom Druckermeister Herwagen hat er sich aber entschlossen, in dem seinen Betrieb als Korrektor zu arbeiten. Das hat er 4 Jahre lang gemacht. Der Ehrgeiz hat ihn aber weitergetrieben.
Da ich aber sah, wie Herwagen und andere Druckerherren ein gutes Geschäft hatten und mit wenig Arbeit viel Geld gewannen, dachte ich, ich möchte auch ein Druckerherr werden. So dachte auch Dr. Operinus, der ebenfalls viel in den Druckereien korrigierte. Es war auch ein guter Setzer, der hieß Balthasar Ruch. Der hatte ein hochgemutes Herz, wäre auch gern vorwärts gekommen und war Operinus und mein guter Gesell. Unser Vornehmen war wohl da, aber kein Geld. Da war Ruprecht Winter, des Oporinos Schwager, der hatte eine Frau, die wollte auch gern eines Druckerherren Frau sein. Sie sah, wie die Weiber der Druckerherren so viel Pracht trieben, woran es ihr gar nicht gebrach, denn sie hatte Geldes genug und Übermutes zu viel. Die beredete ihren Mann, er sollte mit seinem Schwager Oporinos ein Druckerherr werden. Da wurden wir also unser vier einig, Oporinos, Ruprecht, Balthasar und ich. Wir kauften dem Herrn Andreas Kratander sein Werkzeug ab, denn er und sein Sohn Polycarpus waren Buchhändler geworden, dieweil seine Frau nichts mehr mit der Sudelei, wie sie sagte, zu tun haben wollte. Wir gaben ihm 800 Gulden für das Werkzeug auf eine gewisse Zeit zu bezahlen.
Die vier haben vor allem philologische, philosophische, theologische und medizinische Bücher herausgegeben. Berühmt sind vor allem zwei gekommen. Die erste Ausgabe Fats Calvins Christiane Religionis Institutio und das medizinische Lehrbuch von Vesalius von 1543. Die vier waren anerkannte Fachleute, aber vom Geschäftlichen haben sie nichts verstanden. Sie haben zu Schulden gemacht und dabei das Geld fast leichtsinnig zum Fenster austrieben. Wie zum Beispiel auch der nahm Psych von der Frankfurter Messe.
Da wollten denn die Weiber, man sollte ihnen viel Kram kaufen. Die eine wollte hübsche Kissen, die andere zinnernes Geschirr. Ich kaufte eiserne Töpfe. Wir brachten oft ein ganzes Fass voll Kram mit, aber wenig Geld. Ich dachte bei mir, das nimmt kein gutes Ende. Wir hatten auch alle Wochen daraus unsere Besoldung, jeglicher 2 Gulden. Nur Ruprecht nicht, denn er arbeitete nicht, sondern setzte bloß Pfänder für das Geld ein.
Was der Thomas der über die Bücher gegangen ist und das unglaubliche Ausmaß von einer Schulden gesehen hat, ist er aus dieser Druckergemeinschaft ausgetreten. Seinen Anteil an der Schuld hat er später beglichen. Er hat dann selbstständig weitergemacht mit Tricken, aber nicht auf eigene Rechnung. Er hat Verdingarbeit übernommen von anderen Druckerherren, hat dabei aber gut verdient. Trotz immenser Schulden hat er mit ungeschickten finanziellen Schachzig in der kürzesten Zeit zu Basel 4 Hiescher gekauft. In diesem ersten Basler Jahr hat man seine Frau 3 Jüngine gescheicht, 2 Mäckine, nochmal ein Margretlein und eine Ursula und schließlich seinen grössten Stolz, seinen ersten Sohn Felix. Das Margretlein ist mir dann aber, wie schon das erste Schmecke, mit 6 Jahren an der Pest gestorben.
Von der Sesshaftigkeit.
Der Druckerbetrieb ist dem Thomas immer schwerer gefallen. Die Frau und die Jüngere mussten mir bei der Arbeit fest helfen, bis meistens blutige Finger hatten. Auch die unsicheren Zeiten hat man die Lust an dem Handwerk immer mehr genommen. Wegen seiner Gelehrten ist der Thomas Platter immer wieder angefragt gekommen, ob er sein Wissen nicht in einen Dienst von einer Schule stellen
wollte. Die Herren Deputaten, Dr. Grünäus, Joder Brandt, der Herr Bürgermeister und andere mehr, hatten oft mit mir geredet, ich sollte vom Drucken lassen und Schulmeister werden. Denn die Schule auf der Burg war schier ganz eingegangen. Eines Tages kam ich zu Herrn Rudolf Frey, der war oberster Deputat und Pfleger auf der Burg. Ich bat ihn, ob er mir nicht ein Pergamentbuch verkaufen wolle. denn ich hatte ihn einmal drei hübsche große Bücher wohlfeil verkaufen gesehen. Und da ich damals stets viele Tischgänger hatte, hätte ich gern Pergament gekauft, um es ihnen zu geben, die Büchlein dreinzubinden. Sprach er, es wäre keins mehr zu verkaufen. Unter anderem fragte er mich aber, wann ich wollte aufhören zu drucken. Da sagte ich, es will mir schier anfangen, Leid zu tun. Sagte er, lieber, werdet Schulmeister, damit würdet ihr meinen Herren einen großen Gefallen tun und würdet Gott und der Welt dienen. Da zeigte er es unseren gnädigen Herren an. Die schickten den Herrn Stadtschreiber zu mir, desgleichen den Dr. Grünäus. Der sagte zu mir, werdet Schulmeister, es ist kein göttlicheres Amt. Ich möchte auch nichts lieber sein, wenn ich nur nicht jedes Ding zweimal sagen müsste. Den Dr. Mykonios ging man auch an, denn man meinte, dass ich's dem nicht könnte versagen. Mykonios sagte mir, wie man mit ihm meinetwegen geredet hätte. Da fragte ich ihn, was er mir riete. Sprach er, ich würde keinen in der Stadt lieber haben, aber ich rate dir's nicht. Du wirst dich mit der Universität nicht vertragen können. Ich kenne dich. Du wirst deinem Kopf nachgehen wollen, und das werden sie dir nicht zulassen. Man redete so viel mit mir, dass ich endlich zusagte.
Die Aufgabe war tatsächlich nicht so leicht, weil das Schulwesen dort in Basel noch nicht so durchorganisiert war wie heutzutage. Der Dr. Valentin Lötscher fasst zusammen.
Der Platter hatte eine reiche Erfahrung als Lehrer. Bereits 1531 war er als Hilfslehrer am Gimeli tätig. Dann in den 30er Jahren als Griechischlehrer am Pädagogium, also an der Oberstufe. Dann aber ist er abgesetzt worden, weil er mehr Wert auf seine Nebenarbeit als Drucker gelegt hat, wo er mehr verdient hat. Jetzt ist eine grosse Genugtuung für ihn, dass er als Rektor an die Schule berufen wird. Wir hätten jährlich 200 Gulden angeboten, 100 für ihn selber und 100 für die drei Provisores zusammen.
Das verhießen sie mir und verboten mir, ich soll das niemand sagen, denn man hätte keinem nie so viel gehen und würde auch keinem mehr so viel gehen.
Aus den Akten sehen wir, dass er als erst 1544 das Amt antreten hat. Vorher war eine Übergangsepoche, wo in wenigen Jahren 6 Rektoren einander gefolgt sind. Es war ein bisschen durcheinander, das Gymnasium. Die alte Lateinschule auf Burg hat ursprünglich im Kreuzgang von Münster bestanden, ist dann hinter St. Johannskapelle versetzt worden und seit 1540 an die heutige Stelle auf dem Münsterplatz gekommen, wo heute das Gymnasium auf Burg unter dem Namen Humanistisches Gymnasium immer noch besteht. Der Thomas Platter hat sich seine neue Aufgabe gründlich überlegt. Er hat eine Reise zuerst gemacht nach Straßburg zu seinem Vetter Steiner, der dort das Gymnasium geleitet hat. Er hat das beobachtet und dann einen Vorschlag zur Reorganisation gemacht. Die Ordnung der Schule auf Burg. Sie sieht 4 Klassen vor, mit 4 Lehrern, täglich 4 Stunden Unterricht, mit einer längeren Mittagspause, wo man überwachte Beschäftigung eingeführt hat, ähnlich wie man das heute noch in England und auch in der Innerschweiz kennt. Man könnte auch nicht das ganze Programm studieren. Die erste Klasse war sehr einfach noch, hat man mit Buchstabenlehren angefangen, mit einem ABC-Buch. In der zweiten Klasse haben wir dann schon latinische Dialog gelesen und so ist es weitergegangen mit steigenden Schwierigkeiten. Die Grundlage des Unterrichts war Latein, Griechisch, Bibelkenntnis und ein bisschen Musik. Am Sonntag sind die Schüler dreimal von den Lehrern in die Kirche geführt worden und am Dienstag noch ein viertmal. Im Unterricht haben sie dann über die Predigt Auskunft geben. Der Bildungsstoff war sehr konzentriert und darin hat eben gerade die Stärke von diesem Unterricht bestanden. Viele Schüler, die wir hatten oder die kein höheres Bildungsziel angestrebt haben, sind vorzeitig austreten, mit 15 Jahren gewöhnlich, während die anderen noch dann 3 Jahre an die Universität gegangen sind, wo sie das Pädagogium, das heisst Vorstufe zum höheren Studium, dann absolviert haben. Der Platter war bekannt für seine hohen Anforderungen und für seine ausgezeichneten Resultate, aber ebenso gefürchtet wegen seiner Prügelmethode. Auch sein Sohn musste das kennenlernen. Einmal hat er in einer Griechischstunde vom Vater einen furchtbaren Schlag bekommen, dass er blutig heimgeführt worden ist. Das hat allerdings dann der Vater eingesehen, dass er das nicht mehr machen kann. Und auch die Mutter hat sich schwer mit ihm geschumpfen. Nur interessant ist das zu sagen, dass damals die meisten Studenten, die an der Universität eingeschrieben waren, viel einstudiert haben, etwa 90%. Nur ein kleiner Teil, der Rest, hat nachher noch weiter studiert, Theologie, Medizin oder Jurisprudenz. Neben dem Gymnasium hat der Thomas Platter noch eine Schülerpension und eine Privatschule geführt, in seinem Haus an der Freien Strasse und auch in Gundeldingen aussen. Es waren Schüler aus gehobenen Schweizer Familien, speziell aus dem Wallis, dann aus der Ostschweiz, am meisten natürlich aus der Region Brasiliensis, auch aus Süddeutschland und dem Elsass. Manchmal bis zu 35 Schüler gleichzeitig. Im Ganzen konnte ich 65 Namen eruieren. Und im Laufe der Zeit bin ich gesehen, alle sind ihm lebenslang dankbar gewesen. Und wenn der Thomas Platter nach Zürich, Bern oder Straßburg ist oder ins Wallis, da ist er als ehrenvoll begrüßt worden und man hat ihm den Ehrenwein angeboten.
Gut 35 Jahre ist der Thomas Platter der Schülifburg als Rektor vorgestanden. Dass er sich an diesem Posten auch so lange hätte stillhaben können, erstaunt ihn, wenn man weiss, dass er doch davor ein halbes Leben lang ruhelos umeinandergezogen ist und immer wieder eine andere Beschäftigung gesucht hat.
Von der Zufriedenheit.
Der soziale Aufstieg vom Geissbüb zum humanistischen Gelehrten und Schuldirektor hat der Thomas Platter sichtlich genossen. So hat er zu seinen 4 Hiescher im Stadtzentrum Önutzlanggut Gundeldingen am Fuss vom Brüder Holz gekauft. Das Haus, das Thomas Platter Haus, steht übrigens heute noch und ist vor ein paar Jahren mustergültig renoviert gekommen. Der Thomas Platter ist über seinen Werdegang nicht wenig stolz gewesen. Das kommt ja am Schluss von seinen Aufzeichnungen Titel zum Ausdruck.
Und wie schlecht auch mein Anfang und wie gefahrvoll mein Leben verlaufen ist, so bin ich dennoch zu Glück und Ehren gekommen, so dass wir, der ich so viel wie nichts von den meinen und meine Hausfrau, die gar nichts von den ihrigen erhalten, dennoch dahin gekommen sind, dass ich auf einmal in der löblichen Stadt Basel 4 Häuser mit ziemlichem Hausrat, desgleichen Haus und Hof
und ein Gut erworben habe, wo ich im Anfang zu Basel nicht ein Hüttlein wusste. Und wie schlichten Herkommens ich auch gewesen bin, so hat mir Gott doch die Ehre gegönnt, dass ich in einer so weit berühmten Stadt wie Basel jetzt im 31. Jahre der obersten Schule nächst der Universität nach meinen Kräften vorgestanden und darin manches Ehrenmannes Kind unterwiesen habe, wovon viele Doktoren und sonst gelehrte Leute geworden sind, auch etliche vom Adel, die jetzt Land und Leute regieren, und andere, die im Gericht und Rate sitzen.
Wie wir schon gesehen haben, sind Bemerkungen von Thomas Blatter über seine Familie in der Lebensbeschreibung sehr ding gesät. Darum kurz hier noch eine Ergänzung zu dem, was wir schon wissen. Nach seinen beiden Töchterlinien, den beiden Margaretli, ist mir auch dritter Töchter, Ursula, mit 17 Jahren an der Pest gestorben. Sein erster Sohn, der Felix, hat Medizin studiert und ist in den 70er Jahren zum Stadtarzt von Basel gewählt worden. Zwei Monate nach dem Tod von seiner Frau Anni hat der 73-jährige Thomas Blatter Pfarrersdichter Esther Gross geraten, was ca. 25-jährige war. Mit ihr hat er dann noch 6 weitere Jüngere gehabt, unter anderem der Thomas Blatter Junior. Gestorben ist der Thomas Blatter am 26. Jänner 1582 zu Basel. Zum Schluss noch die Frage, was ist von Thomas Blatter bis heute geblieben? Ganz allgemein muss man feststellen, dass er trotz seiner Lebensbeschreibung, die ja anerkanntermassen zu den bedeutendsten in der Schweiz aus der Zeit der Reformation zählt, heute bei der breiten Bevölkerung praktisch unbekannt ist. Wie sieht es zu Basel aus? Trotz seiner grossen Bemühungen um das Schulwesen, der Reorganisation von der Schule auf Burg, am heutigen renommierten humanistischen Gymnasium, hat er sich in einer Rheinstadt nicht im Bewusstsein von den Leuten halten. Ganz im Gegensatz zu seinem Sohn, dem Stadtarzt Felix Blatter, dem zu Ehren ja ein grosses Spital seinen Namen tritt. Und auch im Wallis sieht es nicht besser aus. Man hat ihm da wahrscheinlich seinen Einsatz für den Zwingli und seine reformatorischen Ideen bis heute nicht ganz verziehen. In den Schulen lernt man wohl über den Matthäus Schinner oder über den Grossstockhalper, aber der Thomas Blatter hat bis heute in der Lokalgeschichte keinen Platz gefunden. Zwei Gymnasiallehrer von Basel und Fabrik haben wir noch um ihre Meinung gebeten. Der Dr. Christoph Jung ist am Humanistischen Gymnasium zu Basel tätig, an der Schule also, wo der Thomas Blatter über 35 Jahre lang Rektor war. Was ist von Blatter da lebendig geblieben?
Für uns, die heute noch am Gymnasium in Basel tätig sind, ist der Thomas Blatter natürlich eine ganz wichtige Gestalt. Er hat ja gewissermaßen das heutige Gymnasium vorbereitet, man könnte fast sagen, neu gegründet. Wir kommen darum auch immer wieder mal auf ihn zu sprechen. Besonders natürlich auf seine Jugend im Wallis, wo ja etwas ganz Außerordentliches ist. Und man kann ja heute noch den Schüler aus seiner Lebensbeschreibung vorlesen. Er ist für uns besonders darum wichtig, wenn man hier wieder einmal sieht, dass Milieu und Herkunft nicht alles sind und dass man die grössten Widerstände überwinden kann. Eine weitere Begegnung, die wir unseren Schülern vermitteln können, ist die Lektüre von gewissen Briefen an seinen Sohn Felix. Das ist für Schüler schon darum etwas Glatz, weil sie hier mal einen latinischen Text fast unmittelbar können verstehen. Und angenehmerweise hat sie ja immer wieder so prächtige altdeutsche Brocken drin, wo sie allerdings dann manchmal gerade so Mühe damit haben, wie mit dem Latinischen. Es kommt auch der Vater zur Sprache und sein Verhältnis zu seiner Familie, alle seine Schwierigkeiten. Man liest natürlich auch vom Tod von seiner Tochter. Und gerade die Schüler, die dann später ja gleich an die Universität gehen werden, sehen dann auch einmal, wie damals so ein Studium ausgesehen hat, wie man in Montpellier dort fast ab der Welt gesehen ist und wie der Vater sich um seinen Sohn sorgt, auch schon ein bisschen langsam anfängt, seine Heirat vorbereiten. Was der Schüler davon bleibt, das wissen wir im Detail, aber dann nicht so genau. Aber wir hoffen doch, dass das für sie auch ein Erlebnis ist und ein bisschen Einstieg in eine ganz andere Zeit und eine andere Lebensweise.
Und im Wallis haben wir den Dr. Alois Grichting, Professor am Kollegium zu Brieg, gefragt, wie seiner Meinung nach heute zu Wallis einem Platter gegenübersteht.
Wenn man im Wallis vom Thomas Platter redet, so sagen die Leute höchstens, ah, der Thomas Platter, das ist doch der, der Wallis reformiert machen wollte. Noch vor 20, 30 Jahren hat er darum bei uns nicht gerade den besten Ruf gehabt. Heute im Zeitalter der Ökumene denken wir in diesen Sachen ein bisschen anders. Schlimmer für den Thomas Platter ist, dass noch viele Walliser eigentlich nicht gut kennen. Wir Walliser sollten auf ihn noch ein bisschen stolz sein. Dass er von einem einfachen Bergbübe zum Rektor der bedeutenden Schule aufsteigen konnte. Dass er euch so gut und interessant über seine Zeit nachgedacht und geschrieben hat, das ist doch zum Verwundern. Ein bisschen gebessert hat sie anfangen. Das Platterdorf Grächo deicht langsam an seinen berühmten Sohn. Sie haben das Grächo als erstes, und das ist im Wallis nicht ganz abwegig, ein Restaurant nach dem Thomas Platter getauft. Die Thomas Platterstube am Dorfplatz. Wie wir gehört haben, wollen dem Thomas Platter das Grächo aber auch noch eine Inschrift dartun. Das wäre ja der Zeit. Vielleicht zieht der Thomas Platter ein Tag noch mehr Touristen auf Grächo. Dass euch die reformierte Kirche im Wallis sich an ihre Glaubensbrüder erinnern, versteht man. In diesem Zusammenhang passt euch die Bezeichnung Thomas Platter Zentrum, was die Reformierten in Leckerbad für ihre Kirche brauchen. Dazu kommt, dass im Oberwallis hier und da mal auch die Zeitungen über den Thomas Platter geschrieben haben. So kennt man jetzt doch ein bisschen besser als euch schon. Es könnte aber noch mehr sein.
Wenig und doch wieder viel ist nicht vom Thomas Platter geblieben. Ins tiefe Bewusstsein vom Volk zu dringen, ist mir nicht gelungen. Dafür aber, und das ist vielleicht noch mehr wert, hat er nicht mit seiner Autobiografie ein Dokument hinterlassen, was seinesgleichen sucht und was Insch und hoffentlich noch manche Generation wird überdauern. Wir schließen das Porträt mit einem Zitat von Walter Muschk.
Vieles ergreift uns an seiner Erscheinung noch ganz unmittelbar. Das gefährliche Wagnis des Lebens aus erster Hand und innerlich dazugehörig und darin verankert, die Geborgenheit im frommen Hinnehmen des eigenen Schicksals, vor allem aber die Einheit seines Lebens und Glaubens mit der Sprache, in der er von sich redet. Das Merkmal seiner Gestalt wie seines Stils ist eine herbe, arme, karge Monumentalität. Hier erblickt man das mächtige Geschlecht der Lutherzeit, das in einer zerrütteten Welt den Lebensgrund für eine neue Menschheit bestellte. Plattes Erdenschwere und fromme Einfalt sind geadelt durch die Beseeltheit, die aus seinen Worten und Gebärden schimmert. Wir ermessen kaum mehr, was für jene Zeit ein solches Denkmal war. Man hörte darin wie zum ersten Mal den Menschen von sich selber reden und sich als Glied einer irdischen Lebensgemeinschaft begreifen. Auch die Zeiten haben ihre starken und ihre schwachen Kinder. Und Thomas Platter bleibt der Ruhm, der wohlgeratene Sohn einer Epoche zu sein, in der es nicht leicht war, diesen Titel zu erwerben.